Tore zur Freiheit. Kapitel 5. Ein Blatt im Windhauch des Willens Gottes. Mein Thron ist meine Matte. Widmung in den sieben Tälern. Die Macht des Wortes Gottes. Jedes Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgeht, ist mit solcher Kraft versehen, dass es jeder menschlichen Gestalt neues Leben einflößen kann. Gehörtet ihr doch zu denen, die diese Wahrheit begreifen. Alle wunderbaren Werke, die ihr in dieser Welt seht, sind durch das Wirken seines höchsten, erhabensten Willens, seines wunderbaren, unerschütterlichen Planes offenbart worden. Wir sollten die Zeit nach Herzschlägen messen. Wenn ich daran denke, dass alles, was ich bisher erzählte, sich innerhalb von 3 Wochen nach meinem ersten Zusammentreffen mit Abdu'l-Bahá ereignete, erscheint es mir unglaublich. In diesen wenigen Tagen hatte das Leben eine ganz neue Bedeutung gewonnen. Ich fühlte mich wie ein Kolumbus des Geistes, der die unerforschten Ozeane Gottes erkundete. Ich entdeckte neue Länder, auf die ich kaum meinen Fuß zu setzen wagte. Ich berührte Höhen und Tiefen innerer Erfahrung, von denen ich vordem nicht einmal geträumt hatte. Ich hatte so manches Mal buchstäblich die Ewigkeit zu einer Stunde verdichtet oder eine Stunde zu einer Ewigkeit ausgedehnt. Eines Tages, um den 1. Mai jenes denkwürdigen Jahres, fragte ich Abdu'l-Bahá, ob er es wohl einrichten könne, zu meiner Gemeinde in der Brotherhood-Kirche zu sprechen. Er überlegte einen Moment und sagte dann lächelnd, »So Gott will.« Für mich war dies eine neue Art, auf eine solche Bitte zu antworten. Mit einem leichten Anflug der Verwunderung fragte ich mich, wie viele öffentliche Ansprachen wohl in unserer modernen Welt zustande kämen, wollten beide Seiten die Bestätigung vom Willen Gottes abhängig machen. Wie konnte ich angesichts dieser Unsicherheit die notwendigen Vorbereitungen treffen? Wie konnte ich wissen, ob es Gottes Wille war oder nicht? Abdu'l-Bahá bemerkte mein Zögern und wartete geduldig darauf, dass ich sprach. Etwas stockend sagte ich, »Ich müsste das Datum ein paar Tage vorher wissen, um die notwendigen öffentlichen Ankündigungen zu veranlassen.« Er fragte, wie lange vorher ich es wissen müsse. »Eine Woche oder 10 Tage wäre ausreichend, denke ich.« Er antwortete, dass ich ihn dann fragen sollte. Und so fragte ich ihn eine Woche später, ob Sonntagabend, der 19. Mai, ihm gelegen wäre. Er antwortete, sehr gut. Und damit war die Vereinbarung getroffen. Dieser Vorfall gab mir neue Denkanstöße. Ich hatte einen flüchtigen Eindruck von der Quelle erhalten, aus der des Meisters Mischung von Gelassenheit und Kraft herrührte. Er war nie angespannt oder in Eile, nie um ein Wort oder eine Tat verlegen. Nur selten sprach er in der ersten Person Singular. In seinen öffentlichen Ansprachen hörte ich ihn von Abdu'l-Bahá sprechen, als sei dies eine vom Sprecher gänzlich verschiedene Person. Jeglicher Bezug auf das Ego, so bemerkte er einmal gegenüber einer kleinen Gruppe von New Yorker Freunden, jeder Gebrauch von ich, mich, mein, werde in Zukunft als anrüchig betrachtet werden. Der Ausdruck »So Gott will« war dauernd auf seinen Lippen. Könnte man ein Blatt im Griff des Herbstwindes fragen, wohin es denn gehe, würde es dann nicht antworten, »Ich weiß es nicht und es kümmert mich nicht. Ich gehe, wohin mich Gottes Windhauch trägt.« Abdu'l-Bahá war wahrhaftig wie ein Blatt im Windhauch des Willens Gottes. Fraglos war dies einer der Gründe für die majestätische Atmosphäre, die ihn stets umgab und die von niemandem unbemerkt bleiben konnte, der in seine Gegenwart trat. Königlich zu sein ist ganz natürlich, wenn man unter der direkten Eingebung und Führung des Königs der Könige steht. Die Gesten, die Haltung und der Gang des Meisters waren stets königlich. Herr Mills, der Freund, dessen Einfluss und Takt ich mein wachsendes Interesse und mein Treffen mit Abdu'l-Bahá verdanke, bemerkte einmal, dass er nur zwei Menschen gesehen hätte, von denen man zu Recht behaupten könne, sie schritten wie ein König. Der eine war König Edward der Siebte, der andere war Abdu'l-Bahá. Während ersterer von Kindheit an gelehrt wurde, Ehrerbietung, Gehorsam und Ergebenheit von Millionen Untertanen entgegenzunehmen, deren Loyalität nun seinem Enkel gilt, wurde letzterer seit seinem 7. Lebensjahr in der ruhmreichen Schule des Martyriums unterrichtet. Ein Heim in Palästen und Ruhe auf der Bettstatt der Behaglichkeit waren ihm nicht bestimmt. Vielmehr waren Gefangenschaft und Verbannung sein Los. Sein Bett war der Boden der Gefängnisleichenhalle, die er als einzigen Ort in der Festung wählte, an dem er allein sein und beten konnte. Seine Ruhestätte war nur allzu oft in Ketten und Stock. Und dennoch hätte er jederzeit die Freiheit gehabt, zu dem Leben in Reichtum und Behaglichkeit, in das er geboren worden war, zurückzukehren. Hätte er seine Treue gegenüber der Wahrheit und der Herrlichkeit Gottes, Baha'u'llah, aufgekündigt, die in der weltlichen Gestalt seines Vaters zum Ausdruck kam. Mein Thron ist meine Matte, sprach er. Meine ruhmreiche Krone ist meine Dienstbarkeit vor Gott. Meine Richtschnur ist das Gedenken meines Herrn. Meine Herrscher ist das Wissen meines Meisters. Mein Schwert ist die Führung Gottes. Meine Herrschaft ist meine Ergebenheit, meine Unterwerfung, meine Demut, meine Erniedrigung, mein Gebet und mein flehentliches Bitten zu Gott. Dies ist die unvergängliche Herrschaft, die niemand anfechten, leugnen oder an sich reißen kann. Er sah Tausende als Märtyrer für die Wahrheit sterben, für die er sein Leben geopfert hatte, und Millionen Lebender erweisen ihm eine Verehrung und Liebe, um die Könige ihn beneiden und nach der Kaiser sich vergeblich sehnen. Kein Wunder, dass er wie ein König ging, vielmehr wie ein König der Könige. Es hing wohl mit der Planung seines bevorstehenden Besuchs in der Brotherhood-Kirche zusammen, dass er eines Tages zu mir sagte, er habe beobachtet, dass viele Pfarrer und öffentliche Redner ihre Ansprachen im Voraus zusammenstellten, sie oft auswendig lernten und dieselben Worte vor vielen verschiedenen Hörerkreisen wiederholten. Er hielt inne, sah mich ein wenig belustigt und betrübt zugleich an und fügte hinzu, er frage sich, wie sie wissen könnten, was Gott ihnen zu sprechen aufgab, solange sie nicht in die Gesichter ihrer Zuhörer geblickt hatten. Wieder hatten wenige einfache Worte Licht in die Tiefen meines Herzens gebracht. Der Meister fuhr fort und sagte, es gäbe kein höheres Amt als das eines Priesters seiner Heiligkeit Christi, denn seine Freude und Pflicht sei es, Gott dem Leben und den Herzen der Menschen nahe zu bringen. Er fügte hinzu, dass er für mich beten werde. Er sagte häufig, dass er für mich beten werde, und ich hörte ihn diese Worte auch zu vielen anderen sagen. Was müssen die Gebete des Dieners Gottes für den amerikanischen Kontinent und seine Bevölkerung bedeutet haben? Sein Interesse an und seine grenzenlose Liebe zu den Seelen von Menschen jeglichen Standes ließen niemals nach und versiegten nie. Als ich einmal mit ihm und dem Übersetzer allein war und er einige Zeit über tief geistige Dinge gesprochen hatte, während mich im Stillen viele unaussprechliche Gedanken bewegten, forderte er mich zum Sprechen auf. Er sagte, ich solle ihm alles sagen, was ich auf dem Herzen habe. Ich müsse stets dessen gewiss sein, dass meine Freuden seine Freuden seien und meine Sorgen seine Sorgen. Ich gebe seine Worte wieder, aber keine Formulierung kann das überirdische Lächeln vermitteln, die innig glühenden Augen, den sanften Tonfall. Sie drückten viel mehr aus als Worte. In dieser Zeit fragte ich den Meister einmal, ob er mir eine Widmung in mein Exemplar der Sieben Täler Bahá'u'lláhs schreiben könnte, das der Übersetzer mir gegeben hatte und das ich sehr in Ehren hielt. Ich habe bereits davon berichtet, welch tiefen Eindruck dieses kleine Buch von der ersten Lektüre an auf mich machte. Seither habe ich es viele Male gelesen und einzelne Redewendungen, Sätze und ganze Abschnitte waren mir vertraut, äußerlich vertraut. Aber die tiefere Bedeutung, die schwer fassbare geistige, mystische Schönheit der Worte und die Gedanken, die sie auslösten, drangen in eine vordem unberührte Tiefe vor. Auch mein Herz war dadurch erfrischt, dass der Zephir der Gewissheit über den Garten seiner innersten Seele von dem Sabha des Allbarmherzigen her weht. Auch ich sah alle Geschöpfe in verwirrter Suche nach dem Freunde. Auch ich war fest entschlossen, kein Ziel als die Vereinigung mit dem Geliebten zu erlangen. Und bei jedem Schritt umgab mich die Hilfe des Unsichtbaren und die Glut meines Suchens war entfacht. Dass Schmerz das Fahrzeug im Tal der Liebe ist, hatte ich andeutungsweise erkannt, und mit dieser Entdeckung kam auch eine schwache, aber glückselige Gewissheit. Glücklich das Haupt, das auf dem Pfad seiner Liebe gefallen. Aber ach, die Bedeutung der göttlichen Worte, die die weiteren Erfahrungen des Reisenden auf dem Weg von selbst zu Gott beschreiben, konnte ich nicht erfassen. Welche Wirklichkeit stand hinter der Erfahrung, auf die kurz angespielt wird, wenn der Sucher aus dem Kelch des Unumschränkten trinken und mit göttlichen Ohren hören und mit göttlichen Augen die Geheimnisse der ewigen Schöpfung schauen wird. Wenn er in die verborgenen Gemächer des Freundes eintreten und zum Vertrauten im Zelte des Geliebten werden wird. Und wenn verheißen ist, er, der Sucher, streckt die Hand der Wahrheit aus dem Mantel des Unumschränkten hervor und zeigt das Geheimnis der Macht auf. Was war diese göttliche Welt des Geistes, von der Bahá'u'lláh den Schleier entfernen wollte? Eine Welt so weit, so schön, so unvorstellbar für unsere armen, vom Irdischen geblendeten Augen und Gemüter, dass selbst er keine Worte fand, um sie mehr als nur schemenhaft wahrzunehmen, denn zuweilen zerbrach die Feder und riss den Bogen in Stücke. Und die Tinte hinterlässt nichts als schwärzende Spuren. Ist es da verwunderlich, dass meine Seele von einer Entschlossenheit gequält wurde, solche Tiefen des Geheimnisses so weit zu ergründen, wie es meine begrenzten Fähigkeiten erlaubten? 7 Meere verschlingt sie, ohne den Durst ihres Herzens zu stillen. Und ich schrie noch immer, gibt es da kein anderes Meer? Durch solche drängenden Gedanken und Bestrebungen bewegt, wandte ich mich an Abdu'l-Bahá in der festen Überzeugung, dass er mich verstehen und wissen würde, dass ich zumindest nicht bloß einer der vielen Autogrammjäger war. Als ich auf ihn zuging, stand er inmitten einer Gruppe von Freunden, aber er wandte sich mir mit dieser schlichten Höflichkeit zu, an der es nie mangelte, und bedeutete mir zu sprechen. Ich reichte ihm das kleine Buch, brachte mit Hilfe des Dolmetschers meine Bitte vor und äußerte zudem meine Hoffnung, mehr und mehr von den verborgenen Bedeutungen zu verstehen. Er lächelte ernster als gewohnt und sah mir länger tief in die Augen, bevor er seine Zustimmung zu verstehen gab. Am nächsten Tag reichte er mir das kleine Buch ohne ein weiteres Wort. Als ich es aufschlug, fand ich auf dem Deckblatt mehrere Zeilen in schönen, gestochenen persischen Schriftzeichen und von ihm signiert. Da kein englischer Text dabei war, suchte ich schnell den Dolmetscher und bat ihn, die Übersetzung auf die gegenüberliegende Seite zu schreiben. »Sehr gern«, antwortete er und wollte ohne jeden Hinweis, wann ich es zurückbekäme, das Buch in seine Tasche stecken, aber das behagte meiner ungeduldigen Seele gar nicht. »Es sind doch nur wenige Zeilen«, bemerkte ich. »Könnten Sie das Englische nicht direkt für mich aufschreiben? Es wird ja nicht lange dauern.« Gesagt, getan. Wir fanden ein kleines Schreibpult an einem ruhigen Ort und in wenigen Minuten hatte ich das wertvolle Buch zurück. Darin las ich: »O mein Herr, bestätige diese geehrte Person darin, dass sie die essentielle Bestimmung erreichen, die sieben Täler bereisen, den stillen Raum der Wirklichkeiten und Bedeutungen betreten und in das Königreich der Mysterien eintreten möge. Wahrlich, du bist der Bestätiger, der Helfer, der Gütige.« Signiert Abdu'l-Bahá Abbas. Wieder hatte er Verständnis für das Innerste meines Herzens gezeigt. Was mir dieses Gebet für die Erfüllung meiner essentiellen Bestimmung all die Jahre bedeutet hat, können Worte nicht beschreiben, denn die Tinte hinterlässt nichts als schwärzende Spuren. Einige Tage vor dem Sonntag, an dem Abdu'l-Bahá in der Brotherhood-Kirche sprechen sollte, fuhr ich in der Straßenbahn nach Newark, um dort etwas Geschäftliches im Zusammenhang mit meinem Kirchengebäude zu erledigen. Wie gewohnt hatte ich eines der Bücher über die Bahá'í-Religion bei mir, die inzwischen mein ganzes Denken einnahm. Bei dieser Gelegenheit las ich in dem Buch »Beantwortete Fragen«, in dem Abdu'l-Bahá einige der wichtigsten Fragen, vor allem aus christlicher Sicht, im Zusammenhang mit dem geistigen Leben behandelt. Neben mir saß eine junge Frau, deren Augen, wie ich bemerkte, interessiert auf das Buch blickten, das ich las. Zuvorkommend schob ich das Buch etwas zu ihr und so lasen wir auf der eineinhalbstündigen Fahrt nach Newark gemeinsam diese wunderbar erhellenden Erläuterungen. Wir sprachen kein Wort miteinander, aber ich konnte spüren, dass sie ergriffen war. Als wir die Stadt erreichten und ich das Buch schloss, sagte sie: »Ich denke, das ist das schönste Buch, das ich je gelesen habe. Würden Sie mir bitte sagen, wer der Autor ist?« Also erzählte ich ihr von Abdu'l-Bahá, von den langen Jahren seiner Verbannung und Gefängnishaft aufgrund seiner Liebe zur Wahrheit, von seinem Besuch in Amerika und dass er am kommenden Sonntagabend in meiner Kirche in Jersey City sprechen würde. Sie sagte: »Ich werde sicher kommen.« Und sie kam. Ich sah sie unter den Zuhörern und sprach nach der Versammlung mit ihr. Ich habe mich seither oft gefragt, ob aus diesem Funken eine Flamme geworden ist. Es ist vielleicht sinnvoll, darüber zu sprechen, welche Wirkung die bloße Lektüre dieser göttlichen Worte auf mein eigenes Leben und das Leben vieler anderer hatte, die ich mit der neuen Offenbarung des ewigen Logos vertraut machen durfte. Immer wieder sah ich, wie Herzen erleuchtet und Lebenswege verwandelt wurden, nur durch die Lektüre einiger Abschnitte aus den verborgenen Worten, dem Sendschreiben an den Papst, dem Buch der Gewissheit, der Suratul Haikal oder irgendeinem der Bücher, das zufällig aufgeschlagen wurde. Durch diese Worte fließt in der Tat der Strom göttlicher Erkenntnis. Sie durchglüht das Feuer seiner altehrwürdigen, vollendeten Weisheit. Nach der Begegnung mit dem Meister las ich etwa 5 Jahre lang nichts anderes. Zweimal durchquerte ich während dieser Jahre den Kontinent und trug eine Tasche voll mit diesen Büchern und getippten Kopien von Sendschreiben bei mir und studierte sie bei jeder Gelegenheit in der Bahn und andernorts. Ich tauchte in den Ozean göttlicher Äußerung ein. Dieser Tatsache allein, gepaart mit stetem Gebet, ist jeglicher Fortschritt zuzuschreiben, den ich auf dem Pfad ewigen Lebens gemacht haben mag. Die himmlischen Bedeutungen, die in den Tiefen des Ozeans seiner Worte verborgenen Perlen, haben Tore zu einer Freiheit des Geistes eröffnet, wie es keine Schrift des menschlichen Geistes je vermochte. Für mich gab es reichlich Beweise, dass aus diesen Worten eine Kraft fließt, die in der Lage ist, ein neues Leben im Glauben zu verleihen. Ich erinnere mich an eine redliche, besonders aufnahmefähige Seele, die mir in den ersten Tagen, da sie in den Ozean der Offenbarung eintauchte, sagte: Ich bezweifle, dass irgendjemand diese Worte auch nur 2 Wochen lang aufrichtig und selbstlos studieren kann, ohne davon überzeugt zu sein, dass was Baha'u'llah spricht, über menschliche Worte hinausgeht. Als ich nach dem Grund für diese Macht suchte, fand ich ihn in Baha'u'llahs eigener Darlegung. Im Buch der Gewissheit sagt er, dass durch die Begegnung mit der Manifestation die Begegnung mit Gott stattfinde, dass nach ihrem Hinscheiden die Begegnung mit Gott durch die Begegnung mit seinen Jüngern oder der Familie sichergestellt sei und dass nach deren Hinscheiden die Begegnung allein durch die inspirierten Worte möglich sei, die er der Welt zur Führung und Erleuchtung derjenigen hinterließ, die sich ihm zuwenden. Ich erforschte dies tiefer, suchte ein wirklichkeitsnahes Verständnis. Was könnte die Begegnung mit Gott für das menschliche Leben bedeuten? Ich fragte mich, wenn ich Emerson oder Browning mitfühlend und einsichtsvoll lese, ist es dann keine Begegnung mit diesen großen Seelen in ihrer Welt? Wenn schon diese Begegnung beim Leser neue und erhabene Gedanken hervorruft, derart hohe Ideale, eine Änderung des Blickwinkels und klare Entschlossenheit, wie muss dann erst der Einfluss auf die aufstrebende Seele sein, wenn sie dem Heiligen Geist Gottes durch andächtiges Studium der Worte seiner Manifestation begegnet? Ich begann zumindest ein wenig von der göttlichen Begegnung wahrzunehmen, die Worten wie den folgenden zugrunde liegt. Du musst dich in die Sphären meines Wissens aufschwingen. Werde trunken vom Wein der Liebe Gottes. Groß ist wahrlich der Segen dessen, der Zutritt in das erhabenste Paradies erlangt und die Stufe unverschleierter innerer Schau vor dem Throne seiner Majestät erreicht. Dem flüchtigen Leser wird diese Begegnung nicht gewährt. Wer die Perlen in diesen Tiefen sucht, muss den Atem anhalten und tauchen, tief eintauchen. Wer aber all seine irdischen Kleider zurücklässt und bei seinem selbstlosen Eintauchen alles außer Gott aufgibt, dem wird eine neue himmlische Welt offenbart, die jede Beschreibung übersteigt. Und es ist wirklich so, wie Baha'u'llah sagt, dass ein Buchstabe, der die Toten im Tale des Selbstes und der Begierde mit dem Geiste des Glaubens belebt, größer ist als die Schöpfung der Himmel und der Erde.